Vom Buch Biblische Führung und Leitung, heute die Lektion Nummer 7, wir sollen handeln. Ja, diese Lektion, der Hintergrund dieser Lektion ist ein Satz, den ich öfters höre. Gott wird schon alles tun. Gott wird schon alles tun. Und ihr werdet sehen, dass ich nicht ganz mit diesem Satz einverstanden bin. Im Laufe dieser Lektion. Ja klar, Gott tut so vieles, ganz, ganz vieles. Aber da gibt es ein paar Sachen, wo wir nicht sagen können, Gott wird alles tun. Da gibt es auch ein paar Sachen, die andere Menschen tun. Andere. Ja, hier der Vers, Lukas 19, 13. Ich lese. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Funde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Lukas 19, 13. Handeln hat ja zwei völlig verschiedene Bedeutungen. Das Wort, wir sollen handeln, bedeutet, dass wir Sachen tun sollen. Und hier handeln in diesem Bibelvers bedeutet verkaufen und kaufen, Geschäfte machen. Aber okay, hat da eine Verknüpfung. Die zwei Bedeutungen sind ja verknüpft. Handeln. Wir sollen handeln. Gott kann vieles tun, aber er will durch uns handeln als seine Werkzeuge. Okay, Werkzeuge ist ja ein Gegenstand und wir sind ja keine Gegenstände, aber ihr versteht, was ich meine. Gott hat uns Aufgaben gegeben und dafür schenkt er uns die Kraft des Heiligen Geistes. Und nur ihm, nur dem Heiligen Geist sollen wir gehorchen. Nur wenn wir gehorchen und handeln, können wir Freude finden und den Sinn unseres Lebens erfüllen. Halleluja. Ich denke, mit diesen wenigen Sätzen konnte ich zusammenfassen alles, was wir heute besprechen werden. Punkt Nummer 1, der Bedarf zu handeln. Ja, wir brauchen Handeln. Einige Christen, ich weiß nicht wie viele, ich denke, ja, ich habe schon viele Christen getroffen, die dieser Meinung hier sind, die denken, dass sie nicht verpflichtet sind, irgendetwas im Reich Gottes zu tun, die diesen Satz benutzen. Gott wird alles tun, Gott wird alles tun und wir tun nichts, ich tue nichts. Ne? Sie benutzen diesen Satz und es gibt ja viele Gründe, die die Menschen angeben, warum sie sich involvieren, sich nicht engagieren. Ein Grund zum Beispiel, materielles mehr schätzen als geistliches. Ja, okay, das ist jetzt quasi ein Vorwurf, dass Menschen, niemand wird sagen, ja, weißt du was, ich schätze mehr die materiellen Sachen als Gott. Niemand würde sowas sagen. Aber im Grunde geschieht das in der Praxis, dass sich kümmern. Die denken, ja, ich werde zuerst mal hier viel Geld sammeln und wenn ich dann genügend habe, dann kümmere ich mich um Gott und die Kirche oder so, Punkt Nummer 2, Angst. Es gibt auch andere Christen, die sagen, ich will mich nicht engagieren in der Gemeinde, weil ich Angst habe, ich könnte Fehler tun. Und da gibt's noch die anderen, die sagen, ich bin so demütig, ich werde mich nicht engagieren. Warum? Weil ich ja so wenig begabt bin. Viele, viele andere sind viel begabter als ich, Das ist so heilig, scheinheilig. Oder auch eine falsche theologische Einstellung, falsche Auslegung der Idee, Gott tut alles. Ja klar, Gott tut sehr vieles, sehr, sehr vieles. Er hat alles geschaffen, er handelt durch seinen Heiligen Geist und so. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, Gott tut alles, deswegen unser Teil ist, die Arme kreuzen, nichts tun. Gott tut alles. Falsche Einschätzung von sich selbst. Ich habe keine Gabe oder keine Berufung. Es gibt Leute, die so denken, ich habe keine Gabe. Gott hat mir keine Gabe gegeben oder so. Oder ich habe hier keine Berufung. Gott hat mich nicht berufen, hier irgendwas zu machen in der Gemeinde oder so. Das ist eine falsche Einschätzung, weil ich denke schon, dass jeder ein Talent hat oder einige Talente hat oder eine Gabe hat. Oder das mit der Berufung ist da schon ein Schritt weiter. Die Erziehung im religiösen Umfeld, wo es nur Priester und Laien gibt, ist ein großes Problem in ganz vielen Ländern. Ganz vielen Ländern, wie vielen Ländern Europas, ne, ist ja dieser System Priestern und Laien sehr stark. Und ganz viele Länder der Welt ist dieses System sehr stark. Da gibt's einer, der da vorne steht mit einem Talar und alle anderen sitzen unten, ne, das heißt ein paar Stufen niedriger und hören zu, was dieser, der da vorne sagt. Ne. Und viele wurden so erzogen, sind so aufgewachsen und denken, ja, ich bin ja kein Priester, ich habe ja kein Talar, ich bin ja da nicht vor dem Altar oder so und deswegen darf ich nichts tun. Ne. Okay, das sind ja verschiedene Gründe, warum viele sagen, ja, ich muss nicht, will nicht mich engagieren. Es gibt sogar Menschen, die diese Irrlehre, Gott tut alles, so weit treiben, dass sie quasi meinen, dass wir ausgeliefert sind. Ja, ein Theologe hat einmal gesagt, der Mensch ist wie ein Pferd. Entweder wird er geritten von Gott oder geritten vom Teufel. Das heißt im Sinne von, der Mensch ist dann nicht frei. Er kann sich nicht entscheiden, was er tut. Entweder reitet ihm Gott oder reitet ihm der Teufel und er kann sich nicht entscheiden. Versteht? Das ist falsch. Das ist falsch. Wir können schon entscheiden, wem wir folgen und wem wir gehorchen. Jeden Tag, jede Minute. Und das ist ja der große geistliche Kampf. Wenn wir Gott dienen, wir haben irgendwann mal gesagt, Gott, ich will nur dir dienen. Aber dann kommt der Teufel und macht uns Ratschläge hier in unseren Gedanken. Und manche dieser Ratschläge folgen wir, ne? Und irgendwann merken wir, das war Sünde, das war falsch, ne? Und das ist ja der Kampf, weil wir entscheiden können. Nein, das will ich nicht tun. Das werde ich nicht tun oder das werde ich tun. Wir sind frei, wir sind ja nicht ausgeliefert, sondern wir haben den Willen. Hier passiv oder proaktiv, ne? Vor ein paar Tagen hatten wir darüber geredet, über diese Einstellungen und diese passive Haltung nach dem, und es gibt ja auch die proaktive Haltung. Proaktiv, dieses Wort ist mir wichtig, proaktiv, und deswegen habe ich hier im Duden die Definition gesucht. Duden sagt, durch differenzierte Vorausplanung und zielgerichtetes Handeln die Entwicklung eines Geschehens selbstbestimmend und eine Situation herbeiführend. Das ist proaktiv. Jemand, der sagt, ich bestimme eine Situation oder ich führe eine Situation herbei. Ich nehme dieses Geschehen in die Hand. Das ist proaktiv. Und passiv ist genau das Gegenteil. Jemand, der immer regungslos die Geschehnisse auf sich zukommen lassen. Sagt, ja, okay, wenn es dann so sein muss, okay, ne, das heißt immer lassen, dass die Gegebenheiten das eigene Leben führen. Man merkt schon, passiv ist nicht so gut. Proaktiv ist besser. Es gibt faule Menschen, die nicht arbeiten wollen. Sie gehen nicht einmal außer Haus, um Arbeit zu suchen. Sie haben sich nie in der Schule bemüht und haben keinen Beruf erlernt. Irgendwann geschieht eine Krise und er soll helfen mit Geld. Was übrig bleibt, ist Gott um Hilfe zu flehen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, ne? Und wenn es brennt, dann, oh Gott, hilf mir, ne? Das heißt, die haben sich nie bemüht, nie einen Beruf erlernt und so. Und dann, oh nein, Gott muss mich jetzt helfen, bitte Gott, ne? Und beten, Gott, hilf mir, bitte, gib mir Geld, ne? Gib mir eine Arbeit, irgendeine, und Gott, hilf mir, ne? Und was sagt dann Gott, ne? Nein, tue deinen Anteil. Sprüche 6, 6 bis 11. Ich habe hier den Vers 6, sehr berühmt, ne? Ausgesucht. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Sprüche 6, 6. Als ich Theologie studiert habe, dann wohnten wir in einer WG und dann hatten die Studenten manchmal das gemacht, dass wenn jemand so ein bisschen länger geschlafen hat, dann haben sie die Bibel aufgeschlagen und diesen Vers ganz laut vorgelesen, den der im Bett lag, versteht ihr, ne? Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise, ne? Ein kleiner Scherz, ne? Und dieses Beispiel von diesem Faulen, der nicht arbeiten will, ne? Okay, da gibt's ja das Gegenteil. Es gibt Menschen, die arbeiten wollen, die sich bemühen, die einen Beruf erlernt haben und trotzdem Probleme haben. Dann beten sie zu Gott und Gott hilft sie. Versteht ihr? Aber wenn jemand nicht arbeiten will und sich nicht bemüht hat und dann sagt, oh Gott, hilf mich, ne? Hilf mir, ne? Dann ist es ja völlig andere Situation. Es geht um diese Proaktivität. Hier der letzte Satz ganz unten. Es gibt nur wenige Texte in der Bibel, die besagen etwas wie, bleib still und schaut, wie Gott handeln wird. Ganz wenige Texte tun so etwas, wie zum Beispiel 2. Mose 14, 13a. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Das heißt, steht, bleibt stehen und guckt, einfach gucken. Und ihr werdet sehen, wie Gott ein Wunder tut. Einfach zugucken, nichts tun. Das sind ja ganz wenige Texte in der Bibel, die sowas sagen. Nächste Überschrift, ein trauriges Beispiel dieser Irrlehre, Gott tut alles. Der berühmte Missionar William Carey wollte seinen Kollegen Pastoren in England im 18. Jahrhundert für die Idee gewinnen, Missionare nach Indien zu senden. Indien, ja, damals war es ein Ort, wo es praktisch keine Christen gab. Die Antwort des Präsidenten seiner Denomination auf dieser Anfrage, auf diesen Projekt von William Carey war, er hat gesagt, Junge, setze dich, wenn Gott die Heiden bekehren möchte, wird er es selber tun. Verblüffend und empörend. Junge, setze dich, wenn Gott die Heiden bekehren möchte, wird er es selber tun. Das heißt, das ist empörend, das ist wirklich empörend, wenn ich denke, die Leute da in Indien, wenn Gott möchte, dass sie an Jesus glauben, dann wird Gott schon etwas tun. Und Carey hat gesagt, Leute, wir müssen Missionare dahin schicken. Und dieser Präsident hat nicht erkannt, dass das, was William Carey gemacht hat, das war von Gott. Das war eine Handlung Gottes, um die Inder zu helfen. Ja, weil es gibt Leute, die so denken. Die denken, die Vorherbestimmung, Vorherbestimmung. Gott hat Menschen zur Errettung bestimmt, zur Verdammung bestimmt. Und die errettet werden sollen, Gott organisiert schon einen Weg, sie zu erretten. Und die anderen, die tun mir leid sozusagen, aber da können wir nichts tun. Aber das ist falsch, diese Idee ist völlig falsch. Daraufhin schrieb William Carey sein berühmtes Heft, ich lese hier auf Englisch, An Inquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of Heathens, übersetzt auf Deutsch, eine Untersuchung über die Verpflichtung der Christen, Mittel zur Bekehrung der Heiden einzusetzen. Damit wollte er nachweisen, dass wir doch etwas tun sollen, dass Gott nicht alles alleine tut, dass der Missionsbefehl noch heute gilt. Das ist zum Heulen, zum Schreien, dass jemand beweisen muss, exegetisch beweisen muss, ein Buch darüber schreiben muss und beweisen, dass der Matthäus 28, 18 bis 20, der Missionsbefehl noch heute gilt. Weil es gibt Leute, die sagen, das war ja nur für die Apostel. Das war nur für die Apostel und ab diesem Punkt ist es so, Gott macht alles, Gott tut alles, wir danken nur, dass wir gerettet sind. Und das ist für mich der total erschreckend, solche Einstellung, dass Menschen sowas glauben. Kann ich nicht verstehen, aber viele von bestimmten, Staatskirchen haben diese Lehre. Nächste Überschrift, Gott verlangt von uns, dass wir proaktiv seien. Die Bibel lehrt, dass wir handeln sollen. Ja, die Bibel in ganz vielen Texten lehrt, dass wir nicht passiv sein sollen, nicht faul sein sollen, sondern dass wir uns bemühen sollen. Zum Beispiel im Gleichnis des Weinstocks, Johannes 15, im Gleichnis der Talente, Matthäus 25, 14 bis 30 und viele andere. Drei davon möchte ich euch hier vorlesen. Jakobus 1,22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Der zweite Text, Titus 2,14. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von der Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ein Volk, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das hat sich Jesus erkauft. Er hat sich hingegeben. Er hat sich geopfert. Wofür? Um für sich selbst ein Volk zu reinigen, ein Volk zum besonderen Eigentum. Das heißt, dass dieses Volk ihm gehört, sein Eigentum ist, aber dieses Volk soll was? Eifrig ist, gute Werke zu tun. Das heißt, proaktiv. Eifrig ist, gute Werke zu tun. Übersetzt bedeutet proaktiv. Menschen, die es mögen, die Sachen zu tun, zu handeln. Ne? Handeln. Nicht immer da passiv und nicht immer faul in die Ecke und sich hinlegen und schlafen, sondern handeln. Wie ist ja der erste Vers, wo stand, was wir ganz am Anfang gelesen haben, ne? Handelt damit, bis ich wiederkomme. Handeln, ne? Nicht stehen bleiben, handeln. Der Segen Gottes liegt nicht auf Menschen mit gekreuzten Armen. Wenn wir so denken, der Segen Gottes, wer war ein sehr gesegneter Mensch? Abraham. Abraham war sehr gesegnet. Amen. Abraham war sehr gesegnet. 1. Mose 13 hat Gott gesagt, ich werde dich segnen. Ne? Ich werde dich segnen. Aber was steht da? Du sollst ein Segen sein. Es war verknüpft. Ich werde dich segnen, aber du sollst ein Segen sein. Das heißt, handle, geh hin, segne andere. Und dann wirst du gesegnet. Das ist verknüpft. Gott erwartet von uns, dass wir uns in seinem Reich engagieren. Jeder geistgetaufte Christ hat die geistliche Kraft bekommen, mit dem Ziel, Zeuge Jesu zu werden. Ich hoffe, ihr könnt schon alle auswendig. Apostelgeschichte 1,8. Ne? Und wenn ihr das noch nicht könnt, ne, bitte, ne, so schnell wie möglich machen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeuge sein. Apostelgeschichte 1,8. Der Heilige Geist kommt auf uns. Wozu? Damit wir Spaß haben, damit es uns gefällt, damit wir Macht haben oder so? Nein, damit wir Zeuge Jesu sind. Das heißt, damit wir etwas tun. Etwas muss passieren. Das heißt, dies das Weiterbringen, sein Wort. Ja, und weil ich glaube, dass ja jeder Mensch, der sich bekehrt, ja den Heiligen Geist hat, deswegen kann ich das hier anwenden. Ja, wenn jeder den Heiligen Geist hat, dann soll sich ja auch jeder ein Zeuge sein. Und deswegen konnte ich da diese Überschrift schreiben. Gott erwartet von uns, dass wir uns in seinem Reich engagieren. Es gibt da Leute, die sagen, aber nicht jeder ist ein Jünger. Das ist falsch. Ich glaube, dass jeder Christ ein Jünger ist. Jeder Christ soll sich engagieren. Nicht alle sollen Pastoren werden, aber jeder soll sich engagieren. Das sind ja zwei, ne? Verschiedene Sachen. Die Gefahr aus dem Fleisch zu handeln. Okay, bis jetzt wollte ich bekämpfen die Idee, dass Gott alles tut und wir müssen die Arme kreuzen. Okay, das war das Ziel bis jetzt. Jetzt Punkt Nummer zwei, die Gefahr aus dem Fleisch zu handeln. Weil wenn jemand jetzt das gehört hat, was ich bis jetzt gesagt habe und sagt, okay, Rolf, du hast mich überzeugt. Jetzt werde ich mich engagieren. Jetzt werde ich losziehen. Jetzt werde ich etwas tun. Ne? Dann sage ich, aufgepasst. Hier ist eine Gefahr. Hier lauert eine Gefahr. Es ist gefährlich, Sachen für Gott zu tun, die er nicht von uns verlangt hat. Sehr gefährlich. Das ist eine große Gefahr. Viele Menschen tun das. Die sagen, ich habe erkannt, ich muss etwas tun. Also, vor ein paar Wochen hat ein Bruder uns ein Buch geliehen, wo der Autor erzählt, dass er, als er sich bekehrt hat, dann hat er erkannt, dass er Zeugnis geben sollte und dann hat er jedem einzelnen Mensch, der ihn getroffen hat, den er getroffen hat, Zeugnis gegeben und versucht zu bekehren. Und später, nach ein paar Jahren, dann ist er quasi krank geworden, psychisch krank, deswegen, weil es ja für ihn eine Neurose geworden ist, eine Obsession geworden ist. Er hat das ja nicht gemacht aus Freude oder so, ne, sondern aus reiner Obsession, aus Beklopptheit, ich muss das jetzt tun und ich tue das jetzt und Punkt und egal, was die Leute denken. Und irgendwann hat er erkannt, dass es so nicht geht. Halleluja, dass er das erkannt hat. Ja, warum? Weil aus dem Fleisch handeln, aus dem Fleisch, ist falsch. Sagen, ich werde jetzt etwas für Gott tun. Ich werde Gott was vorweisen. Das ist falsch. Das ist falsch, das ist gefährlich und das hat gravierende Folgen. Ich habe hier 5 gelistet. Sünde aus Ungehorsam vor dem, was Gott von uns erwartet. Ganz schwer, das hier zu verstehen. Bitte seid hier aufmerksam. Wenn wir das tun, was wir selber meinen, was wir tun sollen, dann verpassen wir das zu tun, was Gott möchte, dass wir tun. Vielleicht werden einige hier sagen, ja, aber ist das nicht das Gleiche? Nein, das ist nicht das Gleiche. Weil um zu wissen, was Gott möchte, dass ich tue, dann muss ich beten, viel, viel beten, viel, viel die Bibel lesen und die sagen so die geistliche Antenne hochfahren und fragen, Gott, was möchtest du, dass ich tue? Und dann wirklich aufmerksam zuhören. Ne? Das ist eine Sache. Aber es gibt Leute, die das nicht tun, die einfach sich irgendwas im Kopf legen. Ja, das, was Gott möchte, dass man tut, ist predigen, ne? Evangelisieren, ein Pastor sein oder so. Sie nehmen sich irgendwo ein Bild, eine Idee oder gucken vielleicht im Fernseher. Guck, der im Fernseher, der macht das Werk Gottes ganz gut und so will ich es ausmachen. Versteht ihr? Kopieren, anderen kopieren. Kopieren, was andere tun. Das ist ganz falsch. Deswegen versucht das zu verstehen, diesen Satz. Sünde aus Ungehorsam vor dem, was Gott von uns erwartet. Das ist ja die Folge vom Handeln nach dem Fleisch. Auch das geistliche Handeln, sich engagieren im Reich Gottes, aber aus dem Fleisch. Man könnte sagen, nee, sowas kann passieren, dass Menschen sich im Reich Gottes engagieren aus dem Fleisch heraus. Ne? Ja, lass uns realistisch sein. So ist es. Viele, die sagen sich selbst, weißt du was, ich, die klopfen sich an der Brust und sagen, ich werde jetzt etwas tun. Ne? Und gehen hin und tun das. Und dadurch, dass sie das tun, verpassen sie die Chance, das zu tun, was Gott möchte, dass sie tun. Ist vielleicht schwer zu verstehen. Punkt Nummer 2. Nichterfüllung des Plan Gottes, Epheser 2,10, und den Sinn des Lebens verpassen. Das ist ganz, ganz schlimm. Den Sinn des Lebens verpassen. Und hier an dieser Stelle werden ganz viele Fragen, ich weiß das aus Erfahrung, weil ich schon mit tausenden Menschen geredet habe, viele, wenn ich sage, den Sinn des Lebens, dann fragen sie sich, gibt es sowas wie einen Sinn des Lebens? Welcher ist der Sinn des Lebens? Ja, der Sinn des Lebens ist das tun, was Gott von uns möchte. Sein Plan erfüllen, den er ganz persönlich für uns gemacht hat. Viele denken, dass die Menschen von Gott gemacht wurden, so als eine Art Druckmaschine. Gott hat eine Menschdruckmaschine im Himmel, ne? Und er druckt Menschen. Er drückt auf den Kopf hier 1000 Kopien machen und dann 1000 Menschen. Ne? Aber nein, so hat Gott uns nicht gemacht, sondern jeder Einzelne von uns ist ein besonderer Entwurf Gottes. Und jeder von uns hat sich Gott Gedanken gemacht für jeder Einzelne von uns, über wie wir unser Leben erfüllen werden. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass wir zu Gott gehen und sagen, Gott, welcher ist dein Plan? Was hast du für mich vorgesehen? Ja, und ich hoffe, ihr könnt mir das glauben, dass es so ist, dass Gott einen Plan für uns hat. Epheser 2,10, lies diesen Vers, wenn ihr zweifelt. Gott hat einen Plan für unser Leben. Und wenn wir aus dem Fleisch handeln, hier geht's in dieser Überschrift die Gefahr, aus dem Fleisch zu handeln. Wenn Menschen aus dem Fleisch heraus handeln, und tun sie Sachen, die meinen, das ist ganz toll, ne? Aber die verpassen diesen Sinn des Lebens, den Plan Gottes. Und das ist ganz schrecklich. Das sind gravierende Folgen. Punkt Nummer 3. Frustration aus nicht gesegneter Arbeit. Ja, wenn Menschen hier Christen, ich meine jetzt Christen, ich rede ja über Christen, über Mitglieder der Gemeinde, die sich entscheiden, ich werde etwas tun. Aber ohne Gott zu fragen, Gott, was willst du, dass ich tue? Dann fangen sie an, Sachen zu tun, aber da ist nicht der Segen Gottes. Und dann kämpfen sie und tun und bemühen sich und die Sache geht einfach nicht vorwärts, versteht ihr? Weil ja der Segen da nicht ist. Und das ergibt Frustration, verstehst du? Frustration. Punkt Nummer 4, Krankheit zum Beispiel, Burnout. Und ich hatte noch vor wenigen Tagen Gespräche mit einem Mensch, der genau das hier erlebt hat. Der hat sich bekehrt und ist losgezogen. So, jetzt evangelisiere ich, auf Biegen und Brechen. Jeden, der mich über den Weg läuft, und so. Und hat das gemacht, ein paar Jahre, 2, 3, 4 Jahre lang. Und was war die Folge? Burnout. Ausgebrannt. Warum? Wie gesagt, weil aus dem Fleisch gehandelt, aus eigene Ideen. Ich muss das jetzt tun. Ich habe entschieden, dass Gott das will. Klingt schön, klingt heilig, aber ist ganz schlimm. Das kann nicht sein, dass Gott jemand zu einem Burnout führt. Das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Dass Gott jemandem eine Aufgabe überträgt, so dass er sich ausbrennt. Nein, ich bin überzeugt, dass die Aufgaben, die Gott uns gibt, die sind erfüllend. Die schenken uns Freude. Die werden uns überraschen. Die werden uns sehen lassen, die Kraft Gottes. Ja, und da kommen wir schon zum Punkt Nummer 5. Wunder verpassen. Da gibt's viele Leute, die sagen, Wunder? Nee, die gibt's nicht. Wunder gibt's nicht, ne? Ja klar, wenn Christen aus dem Fleisch handeln, aus ihrer eigenen Entscheidung handeln, dann werden sie keine Wunder sehen. Weil Wunder sieht man nur, wenn man Gott gehorcht. Nur wenn Gott uns sagt, tue dies und das und wir das tun, dann wird Gott handeln und dann wird er Wunder tun. Deswegen sind ja Wunder immer verbunden mit Gehorsamkeit. Das könnt ihr ja in der Bibel sehen. Nur Menschen, die Gott gehorsam waren, waren auch Werkzeuge von Wunder. Die haben gebetet und die haben eine Offenbarung bekommen, eine Eingebung bekommen, dass sie etwas tun sollen, dann haben sie das getan und dann geschah ein Wunder. Es war immer verknüpft, Gehorsam und Wunder. Das heißt, wer aus dem Fleisch handelt, der wird keine Wunder sehen. Und das ist alles gravierend. Christen, die frustriert sind, die krank sind, die den Sinn ihres Lebens verpassen, die keine Wunder sehen, die leben ein trauliges Leben. Entschuldigung, wenn ich so sage. Und das alles wäre möglich. Deswegen komme ich zu einem Schluss. 2 Sachen, die nicht gut sind. 2 Sachen. Die erste ist die Passivität. Passivität ist nicht gut. Und der fleischliche Tatendrang, auch nicht gut. Aber welcher ist dann der richtige Weg? Jemand würde sagen, der Mittelweg hier dazwischen. Nein, nicht dazwischen, sondern stellt euch einen Dreieck vor vielleicht. Hier habe ich eine Zeichnung gemacht. Mit so 3 Smileys, ein lächelnd und die anderen so traurig. Die 2 falschen, das erste passiv, Gott wird schon alles tun, falsch. Das 2., was auch falsch ist, fleischlich proaktiv, menschlicher Tatendrang, auch falsch. Was ist denn richtig? Proaktiv gehorsam, Zusammenarbeit, Gott wirkt durch mich. Das ist der richtige Weg, die Zusammenarbeit. Gott zeigt uns, was wir tun sollen und wir tun das. Das ist eine Zusammenarbeit. Gott erleuchtet uns, Gott schenkt uns Kraft und wir tun. Das ist der richtige, der gute, der Weg, der uns auch mit Freude erfüllt. Sich für den Herrn zu engagieren, bereitet viel Freude. Halleluja, Amen, ich glaube daran. Deswegen habe ich hier die Überschrift genannt, Zusammenarbeit. klingt ein bisschen, ne, ein bisschen hochmütig. Weißt du was? Ich werde jetzt mit Gott zusammenarbeiten, ne? Nee, okay, das habe ich schon erklärt, ne? Gott zeigt uns, Gott erleuchtet uns, Gott schenkt uns Kraft und wir handeln, wir tun, wir nehmen diese Kraft und tun. Und warum ist dieser Weg der christlichen Proaktivität, der richtigen, der guten Proaktivität so schwer zu finden? Warum gibt es viele Menschen, die das einfach nicht kapieren können, dieser Weg, diese Zusammenarbeit? Auf der nächsten Seite, weil sie nicht verstehen, dass die Arbeit im Reich Gottes vielfältig ist. Es gibt Leute, wenn man über das Thema redet, zusammen mit Gott arbeiten oder proaktiv sein im Reich Gottes, dann denken sie, ein Pastor sein, ein Pfarrer sein. Aber das bin ich nicht, deswegen kann ich nicht. Versteht ihr die denken, im Reich Gottes gibt's nur zwei Sachen. Entweder man ist ein Pfarrer und man tut etwas, oder man ist ein Mitglied der Gemeinde und tut nichts und ist passiv. Das ist falsch. Die verstehen nicht, dass die Arbeit im Reich Gottes vielfältig ist. Was heißt vielfältig? Es gibt viele, viele Gaben. Liest 1. Korinther 12, liest Epheser 4, liest Römer 12. Dann werdet ihr sehen, es gibt viele verschiedene Gaben, viele verschiedene Berufungen. Und dazu gibt es noch die Talente und dann gibt es noch die Ämter. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die jemand tun kann. Und weil die Menschen das nicht verstehen, deswegen schließen sie sich für diese Idee dieser Zusammenarbeit. Gott wird mir zeigen, was ich tun soll, und ich tue das. Und das ist so diese Zusammenarbeit. Punkt Nummer zwei, warum viele das nicht verstehen. Punkt Nummer zwei, weil sie den Prozess des Wachsens in Gehorsam nicht kennen und die vier Stufen des Engagements nicht kennen. Wachsen in Gehorsam. Was bedeutet Wachsen im Gehorsam? Ich pflege zu sagen, gehorchen bedeutet, Sachen zu tun, die wir nicht wollen. Ja, lasst euch das auf die Zunge zergehen. Gehorchen bedeutet, Sachen tun, die uns nicht gefallen, die wir nicht wollen. Weil das, was uns gefällt, woran wir Lust haben, das machen wir schon von alleine. Niemand muss uns befehlen, Rolf, ess jetzt eine Tafel Schokolade oder so sofort, ansonsten werde ich dich schlagen. Ne? Das ist ein Witz. Aber deswegen gehorchen bedeutet, dass jemand uns befiehlt, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht wollen. Und so funktioniert, so geht das. Dass Gott uns etwas zeigt und wir denken, aber das weiß ich nicht, das kann ich nicht, dafür bin ich nicht fähig oder so. Und dann sagen wir, wie Petrus, ne, aber weil du das gesagt hast, dann werde ich das tun. Deswegen werde ich das tun. Und dann tun wir das und denken, das werde ich nicht schaffen oder so. Aber dann schaffen wir das, weil Gott uns dann seine Kraft gibt. Und dann merken wir, Halleluja, ich konnte das nicht, aber Gott hat seine Kraft gegeben. Und nächstes Mal, wenn eine größere Herausforderung kommt, und dann erinnern wir, guck mal, vor ein paar Monaten ist da dies und das geschehen. Ich dachte, ich würde das nicht schaffen, aber Gott hat seine Kraft gegeben. Und so, dieses Mal ist es noch schlimmer, aber das wird klappen, weil Gott, ne, wird mir wieder seine Kraft geben, weil er mir gezeigt hat, ich soll das tun. Das ist dieser Prozess des Wachstums in Gehorsam. Aber es gibt viele Leute, die das nicht wissen. Die denken, ja, gehorchen bedeutet, ne, tun, was Gott von uns verlangt. Aber er wird nur von uns verlangen Sachen, die uns nicht schwer fallen, die leicht sind, ne, die normal sind oder so. Und deswegen können sie nicht lernen, was bedeutet gehorchen. Weil sie eine falsche Idee haben, was bedeutet gehorchen, was uns Gott von uns verlangen wird. Deswegen, weil sie da eine falsche Idee haben, dann lernen sie nicht gehorchen. Und weil sie nicht lernen gehorchen, dann können sie auch, ne, den Willen Gottes nicht erfüllen und so weiter. Fehlende Andachtsleben oder sind wegen Sünde von der Führung abgefallen. Ja, das sind ja noch zwei Gründe oder ein Grund, was verbunden ist. Ein Grund, warum die Menschen nicht, das war die Frage, ne, warum es so den Leuten so schwer fällt, die christliche Proaktivität oder diese Zusammenarbeit zu verstehen, wie sie funktioniert. Fehlende Andachtsleben, ja klar, weil wo empfangen wir die Befehle Gottes? Im Gebet. Wenn wir beten, dann zeigt uns Gott, was wir tun sollen. Und wenn Leute nicht beten, dann hören sie nicht die Stimme Gottes und dann können sie auch nicht tun, was Gott möchte, weil sie gar nicht gehört haben, was er sagen wollte. Versteht ihr? Deswegen, wenn jemand hier sein Andachtsleben nicht tut, nicht hat, dann fehlt ihm was Wichtiges ist. Oder sind wegen Sünde von der Führung abgefallen. Es gibt dann Leute, die im Laufe der Zeit gesündigt haben und es nicht gemerkt haben, dass ihnen die Führung weggegangen ist. Dass Gott nicht mehr mit ihnen redet. Und die merken das nicht. Und das ist ja total schlimm. Wenn Gott nicht mehr mit mir reden würde, dann das wäre das Schlimmste, was es gibt in meinem Leben. Dann würde ich sagen, ich bin geistlich tot. Ne? Aber nein, es gibt Leute, die das verlieren und gar nicht merken. Weil sie die Stimme Gottes, das Reden Gottes gar nicht kennen, gar nicht ernst nehmen, nicht schätzen. Und dann, wenn sie es nicht mehr haben, merken sie das gar nicht. Und tun nicht Buße, um das zu korrigieren, wo sie abgefallen sind. Und gehen so weiter. Ne? Und dann wundern sie sich, warum sie kein erfülltes Leben haben. Warum sie den Sinn ihres Lebens nicht finden. Ich wünsche jedem Bruder und Schwester im Glauben, die Freude zu erleben, ihre persönliche Berufung und Aufgabe zu finden und so den Sinn seines Lebens zu erfüllen. Halleluja. Halleluja. Amen. Gott segne euch.